Ja, herzlich willkommen zu einer speziellen Episode des LernOS On Air Podcasts. Der heißt nämlich jetzt heute LernOS On Air meets Corporate Learning Podcast und ist ein Einstieg in eine Reihe, die ich mit dem Karl-Heinz Pape zusammen vom Corporate Learning Podcast machen möchte. Grüß dich erstmal, Karl-Heinz.
Ja, grüß dich, Simon. Schön, dass wir was zusammen machen hier.
Nach einigem Ausprobieren steht auch das virtuelle Studio. Wir nehmen im Januar 2021 auf, das heißt, wir können uns natürlich leider noch nicht live treffen. Vielleicht wird das in Zukunft mal wieder der Fall sein. Aber wir haben uns ein kleines Projekt überlegt, zwei Podcasts mal zusammenzubringen. Der LernOS On Air Podcast, der ist ja ursprünglich mal gestartet als Management 2.0 Podcast aus dem Management 2.0 MOOC heraus. Da gibt es auch die Brücke zum Corporate Learning 2.0 MOOC und hat eigentlich seitdem ja, Episoden, ich habe mir mal vorgenommen, das im Monatstakt zu machen letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden ich rausgebracht habe, es waren sehr wenige. Beschäftigt sich eigentlich mit dem Themenfeld lebenslanges Lernen und Lernen der Organisationen. Und in der Regel suche ich mir da immer Gäste, die entweder aus der Wissenschaft kommen oder aus der Praxis, dort irgendwie spannende Projekte gemacht haben zum Thema Lernen der Organisationen. Sich der Christian Kuhner, den kennst du ja auch, für den Adidas Learning Campus oder Lukas von Daimler mal über das soziale Intranet dort gesprochen, mit der Barbara Schmidt 2015 schon zu Working Out Loud, Harald Schirmer zu den Conti Guides, also eigentlich immer so spannende Fallbeispiele, wo ich in der Regel eine Stunde plus minus x, ne, es gibt Episoden, die sind mal 45 Minuten lang, andere sind vielleicht auch mal länger als eine Stunde, halt ausführlich über so Fallbeispiele spreche. Und wir haben ja jetzt öfter im Kontext Corporate Learning zu tun, sei es das Corporate Learning Camp oder die MOOCs, MOOCathon und so weiter. Deswegen hatte ich dich vor Weihnachten mal angesprochen, ob du nicht Lust hast, dass man da mal so eine Crossover-Reihe startet, ne, wo wir gemeinsam, so wie wir es oft am Telefon ja auch machen, einfach Themen aus dem Feld des Lernens in Organisationen mal zusammenkehren, vielleicht unsere Meinung dazu sagen, vielleicht eventuell den einen oder anderen Gast auch mal dazu einladen, der berichtet. Also das war so der Ausgangspunkt für diese neue Reihe. Und vielleicht erzählst du den Zuhörern und Zuhörerinnen, falls sie den Corporate Learning Podcast noch nicht kennen sollten, was ich nicht hoffe, was es damit auf sich hat und was vielleicht deine Beweggründe sind, hier mitzumachen in der Reihe.
Ja, erstmal muss man sagen, Simon, du hast uns ja überhaupt dazu gebracht, überhaupt das Thema Podcast für Corporate Learning aufzubereiten. Ich kann mich erinnern, wir haben vor ein paar Jahren schon, und das, ich habe gerade mal geguckt, die erste Podcast-Session war 2017. Da hast du uns praktisch den Weg geebnet, wie man sowas macht. Du hattest das ja schon viel vorher angefangen und warst schon Podcast-Experte und wir konnten da profitieren. Und dann haben wir den Corporate Learning Podcast aufgesetzt. Die 111. Podcast-Periode ist schon gelaufen. Also ich war selber verwundert, dass wir schon so unglaublich viele haben. In einer sehr unregelmäßigen Folge. Und man muss dazu sagen, da sind Podcasts dabei mit Interviews, aber auch viele Podcasts, die einfach die Audio-Auskopplung von unseren Video-Sessions sind. Denn der wichtigste Inhalt kommt ja über den Ton zustande. Und ein Video angucken heißt immer, nichts anderes nebenbei machen können. Und wir haben praktisch alle unsere Videos, die wir so auf Corporate Learning veröffentlicht haben, nochmal als Audio, als Podcast veröffentlicht, damit all diejenigen, die sich den Inhalt anhören wollen, da auch eine Gelegenheit haben. So, und der erste Podcast, der lief mit Herbig Kummer übrigens. Das war mir gar nicht so in Erinnerung.
Hatte ich auch nicht in Erinnerung, ne?
Ja, Herwig Kummer ist ja einer der Personalleiter beim ÖAMTC, also das ist der österreichische ADAC, und der hat sehr innovative Ideen zum Thema Personalentwicklung und Führungskräftetraining und so weiter. Und er hat praktisch unsere ganze Serie gestartet. Und schön ist, wir kommen nachher nochmal drauf, er ist auch heute jemand, der die österreichische Corporate Learning Community so ins Leben gerufen hat. Und die starten einen großen Event für die gesamte Community jetzt im April.
Da fällt mir ein, wo du das so erzählst. Der Management 2.0 Podcast damals ist ja auch aus einem MOOC heraus, also aus Veranstaltung heraus gestartet. Und da hatte sich jemand bei uns gemeldet. Wir haben damals über Google, wie hieß das, Hangouts on Air, freitags immer die Live-Sessions gemacht und als YouTube bereitgestellt. Und einer hatte sich gerührt und gesagt, dass er sehr viel im Auto sitzt, wo er kein Video schauen kann, ob wir nicht die Videos auch als Audio veröffentlichen können. Und dann haben wir das gemacht, einfach die Tonspur quasi aus dem YouTube-Video rausgezogen und bereitgestellt. Und als der MOOC dann vorbei war, Ende 2013, sind dann Leute aufgeschlagen und haben gesagt, das war eigentlich so spannend, wir würden gerne sozusagen weiterhin zuhören und weiterhin Themen haben. Und da hat so ein halbes Jahr gedauert und dann haben wir angefangen, eben das als Podcast weiter zu betreiben. Und was mir jetzt eingefallen ist, die ersten 8 Episoden von Management 2.0 oder jetzt LernOS On Air Podcast gibt es zwar als YouTube-Playliste, aber noch gar nicht als Podcast, aber die werde ich jetzt mal ergänzen.
Mhm. Ja, und deshalb freut mich eigentlich, dass wir jetzt mal den Versuch machen, Episoden für beide Podcasts gemeinsam zu erstellen. Was ja nicht heißt, dass beim LernOS-Podcast auch Episoden entstehen, die nur mit LernOS oder mit deinen Themen zu tun haben. Aber vielleicht kriegen wir immer so ein paar gemeinsame hin und vielleicht schaffen wir es dann auch regelmäßiger. Denn auch uns würde es ganz gut tun, wenn wir vielleicht monatlich schaffen, einen gemeinsamen Podcast. Meine Vorstellung ist auch, dass wir es vielleicht schaffen, den in die halbe Stunde zu bringen und nicht allzu lang zu machen, weil ich selber habe auch immer so den Eindruck, alles was lang ist, das schiebt man immer vor sich her und sagt, naja, wenn du mal Zeit hast, das ist aber dann genau. Doch nie. Ja. Und desto kürzer, desto eher haben wir die Chance, dass Leute dann noch sagen, oh ja, das höre ich mir mal
an. Man sagt ja maximal wie ein deutscher Inlandsflug, auch wenn die im Moment nicht fliegen, aber so eine halbe, dreiviertel Stunde ist eine gute Zeitmarke.
Ja. Ja, und was so richtig draus wird, ich glaube, da sollen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, was die Hörer uns rückmelden. Davon lassen wir uns ganz bestimmt auch ein Stückchen leiten. Meine Vorstellung ist auch, dass wir gerade jetzt in der Zeit, wo ganz viele sich ja im Bereich Learning etwas haben einfallen lassen müssen, wie sie die präsenzlose Zeit irgendwie überbrücken und damit wahrscheinlich auch eine Reihe von wirklich interessanten und guten Lösungen gefunden haben, dass wir die hier darstellen. Also wer da so von jemandem gehört hat, der sowas gut macht, uns einen Tipp geben oder wer selber sowas macht, bei uns einfach sich mal melden, denn vielleicht kriegen wir da auch ein paar Originaltöne von denen, die da im Moment erfolgreich ganz neue Lernformen ausprobieren.
Genau, und für die erste Version des Experiments haben wir uns einfach ein Pad gemacht und jeder konnte so 2-3 Themen reinschreiben, die ihn gerade umtreiben, wozu er kurz erzählen will. Und darüber wird man heute einfach mal berichten. Ne?
Ja, und deshalb, Simon, du nennst ja deinen Podcast LernOS-Podcast. Vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was zu LernOS sagen. Ich glaube, noch nicht alle kennen es. Ich bin zwar ganz begeistert von dieser schönen Idee, wie man Menschen anleitet, sich auch größere Themen über einen längeren Zeitraum zu erarbeiten und wie auch in der Community da ganz viel schon als Anleitung entsteht. Aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen beschreiben.
Also der Ausgangspunkt war unsere Strategietage 2016, da sind wir 15 Jahre alt geworden. Du warst ja, glaube ich, damals auch auf der Geburtstagsfeier, ne? Da in dem Restaurant in Nürnberg. Und Anfang des Jahres, wenn wir uns über Strategie Gedanken machen, war immer so die Frage, so was machen wir denn jetzt die nächsten 15 Jahre? Und ein Ding, was mich jetzt schon eine ganze Weile umgetrieben hatte damals, war, dass wir ja seit 2001 in ganzen großen Menge von Projekten immer Einzelthemen aus dem Kontext Wissensmanagement, Lernen der Organisation bearbeiten. Da geht es mal um Communities zum Lernen, mal um soziale Intranets, mal um Lessons Learned, mal um Wissenslernkarten, also alle möglichen Themen. Aber da entsteht eigentlich nie so das Gesamtbild, wenn man von Lernen der Organisation spricht, wo will man da eigentlich hin? Und auch auf den verschiedenen Ebenen. Ne? Im Wissensmanagement gibt es die Ebene des persönlichen Wissensmanagements, also die individuelle und dann die Teamebene, wo es um Retrospektiven und agiles Arbeiten und so geht. Und dann natürlich auch die organisationale Ebene, vielleicht so mit dem bekanntesten Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. No, und da haben wir einfach gesagt, wir wollen sozusagen jetzt mal eine längere Zeit drauf verwenden, all die Erfahrungen aus den 15 Jahren in 3 Leitfäden zu bündeln. Einen für die organisationale Ebene, einen für die Teamebene und einen für die persönliche Ebene. Und die sollen so aufgebaut sein, dass man quasi immer in sogenannten Sprints von 3 Monaten, also 4 Sprints machen ein Jahr, sozusagen lernt, sich weiterzuentwickeln und das eigene Lernen sozusagen immer zu verbessern, zu professionalisieren. Und das im Zeitraum, wir verwenden da immer unsere Freitage dafür, also so Freitag ist LernOS-Tag, da in den Projektarchiven zu stöbern, Sachen auszugraben. Und was dann eben noch passiert ist, dass wir angefangen haben, Methoden, die wir verwenden, wie zum Beispiel so Expert-Debriefing zur Wissensbewahrung oder Podcasting, wir machen viel so Podcast-Dojos, eben auch in diese Leitfadenform zu bringen, wo dann durchaus Leute auf die Idee gekommen sind, Mensch, so einen Leitfaden könnte ich auch erstellen. Und dann ist dann das geworden, was jetzt heute die LernOS Toolbox genannt wird, nämlich zu bewerten Methoden und Tools, Beschreibungen, wie man die quasi im Rahmen eines solchen Sprints, im Rahmen von 3 Monaten lernen kann. Wenn das näher interessiert, können wir in die Shownotes packen, den Link, lernos.org. Da gibt es auch so einen Quickstart-Guide und ein paar Videos verlinkt, auch ein paar Podcasts, wo ich darüber gesprochen habe. Aber das vielleicht so als kurze Beschreibung.
Und ergänzen muss man noch, das Ganze ist so ein Open-Source-Projekt. Also jeder darf es verwenden und jeder darf es auch weiter bearbeiten, verändern. Und da gibt es schon eine große Community, die an Leitfäden arbeitet und die werden permanent mehr. Also ich bin ganz fasziniert, was du da so losgetreten hast und wie viele Leute da schon beteiligt sind, auch ganze Unternehmen, die das ja fördern. Ne?
Also, vielleicht da kann man Parallele ziehen zu Brockhaus und Wikipedia. Ne? Typischerweise sind ja so Beratungsfirmen, arbeiten ja eher im Brockhaus-Modus, kann man sagen. Also sie produzieren Inhalte und setzen sie dann bei Kunden ein. Ja, und wir haben das halt eher so im Wikipedia-Modus eigentlich schon mit unserem Intranet, was wir 2005 schon als Wiki geöffnet haben, zum Mitmachen, wo man einfach sagt, die Inhalte sind frei verfügbar und man kann da mitmachen und da muss man auch ganz offen sagen, lernen wir auch ganz viel davon, ne, weil natürlich außerhalb von Cognion auch viele Leute schlaue Ideen haben und das ein Modus ist, wie die halt auch in unsere Arbeit Einzug halten können. Mhm. Ja, aber dann erzähl du mal ein bisschen aus der Corporate Learning Community. Du bist ja der Urvater, einer der Gründer. Für die Leute, die vielleicht noch nicht kennen, was ist die Corporate Learning Community? Wo kommt die her und was sind da so aktuell die Themen?
Ja, also einerseits die Corporate Learning Community gibt schon ganz schön lange, so irgendwie 2011 hatten wir so unser erstes Camp, aber die Vorläufer sind so aus 2007, 2008, da gab es so kleine Communities, das ist immer mehr gewachsen und jetzt, das ist eine erfreulich aktive Community, also auch im letzten Jahr, dem Corona-Jahr, wo wir gar keine Präsenztreffen irgendwie hingekriegt haben, gab es sogar 3 große Online Corporate Learning Camps. Also bis dahin gab es nur immer 2 Corporate Learning Camps im Jahr. Mit Corona gab es 3. Wir haben im letzten Jahr auch ein großes MOOC Camp 6 Wochen lang mit der ganzen Community gemacht. Und bloß um mal so eine Größenordnung zu nennen, bei dem MOOC Camp haben sich 1200 Leute angemeldet, aber das waren nur die, die sich für den Newsletter angemeldet haben, der so aktuelle Infos zum Camp vermittelt hat. Aber wer sich da nicht angemeldet hat, konnte auch mitmachen, denn wir waren da auch immer sehr offen, haben alles praktisch auf unserer Homepage veröffentlicht, sodass man jederzeit mitmachen. Also ich gehe mal davon aus, es waren wesentlich mehr als die 1200. Und das Schöne ist, bei so einem MOOC Camp, wir sagen immer, wir machen alles, was wir machen, ohne Lehrende. Und dieses ohne Lehrende heißt, wir setzen stark auf die Selbstorganisation und wir gehen davon aus, dass alle unsere Teilnehmenden, die wir in der Regel als Teilgebende bezeichnen, ganz viel Expertise haben und wir wollen die Expertise aller von uns, aller Zugehörigen nutzen. Und hier in diesem MOOC Camp, bloß um mal ein Beispiel, haben wir jede Woche ein Unternehmen gebeten, montags zu sagen, wie denn ihre Lernräume aussehen. Das Thema war Lernräume gestalten. Und an dem Montag dann auch zu sagen, wie sie sich die Zukunft ihrer Lernräume vorstellen. Also Lernräume jetzt wirklich allgemein gesehen, nicht bloß die architektonischen, sondern auch Online-Lernräume und Lernen an einem Arbeitsplatz und. Und am Ende, dann haben sie am Ende gefragt, und was haltet ihr davon? Und damit ging die Diskussion in der gesamten Community los und damit haben alle voneinander gelernt. Also alle erstmal von dem Unternehmen. Also ein Beispiel war Porsche. Porsche hat dargestellt, wie sie das so machen wollen. Alle haben jetzt mitgekriegt, was Porsche macht und wo sie hinwollen, haben ihre Beiträge dazugegeben und am Freitag hat Porsche das wieder alles zusammengefasst. Und so das Ergebnis ist immer, dass hinterher sehr viel mehr bei rauskam, als hätte man das so im stillen Kämmerlein für sich sich überlegt. Und das ist für alle, steht für alle zur Verfügung. Alles, was so bei uns schriftlich entsteht, steht dann auch unter CC-BY-Lizenz. Man kann es dann auch später noch nachlesen und weiterverwenden, weiterverarbeiten. So, außerdem 17 regionale Corporate Learning Communities gibt es in der Zwischenzeit. Auch das ist völlig selbstorganisiert entstanden. Da haben Einzelne gesagt, ach, das wäre doch schön, wenn wir uns hier regelmäßig mal austauschen in unserer Region. Und die letzten beiden regionalen sind in Österreich und in der Schweiz entstanden.
Genau, und eine Aktivität aus dem, wir haben immer so dann angefangen zu kombinieren, ne? Der erste MOOC, der Corporate Learning 2.0 MOOC, haben wir so ein bisschen auf der Schablone von dem Management 2.0 MOOC gemacht. Und danach haben wir Formate gemischt. Der MOOCamp war eines, davor der MOOCathon. Und ja. Da war quasi MOOC mit Hackathon kombiniert. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil wir haben ja die Erfahrung gemacht in dem MOOC oft, also es ist sehr intensiv, man tauscht sich aus zu den Themen, dann ist der Kurs oder der MOOC zu Ende und man hat aber eigentlich gar nicht so ein Ergebnis in der Hand. Und das wollten wir mit dem MOOCathon dann dadurch begegnen, dass wir sagen, wir machen nochmal 2 Tage Hackathon und versuchen mit ein paar Handvoll Leuten, ich glaube so 35 oder knapp 40 waren damals dabei, das Ergebnis quasi in ein Wikibook zusammenzuschreiben. Also wer, packen wir auch den Link in die Shownotes, wer auf de-wikibooks.org geht, findet dort das Wikibook Organisationales Lernen im digitalen Zeitalter. Und da haben wir dann wirklich mal versucht, die Vision zusammenzufassen, eine Vision 2025, wo wollen wir da stehen? Und die hat 4 große Säulen. Und da profitieren wir ja eigentlich von bis heute noch davon, dahingehend, dass wir jedes Jahr quasi unser Jahresmotto irgendwie versuchen, aus dieser Vision herauszuschälen, um damit quasi uns Jahr für Jahr mit den Themen aus der Vision zu beschäftigen. Und dieses Jahr ist eben das Thema Wissen teilen in kurz oder wie es in der Vision heißt, quasi der Paradigmenwechsel von Wissen ist Macht zu Wissen teilen ist Macht. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das der Community viel Freiraum lässt, aber trotzdem immer so ein gewisses Schwerpunktthema oder Leitthema pro Jahr vorgibt, wo dann durchaus auch viele Sessions jetzt zum Beispiel in so einem Camp dann dazu stattfinden. Oder auch die, habe ich heute auf Twitter gesehen, die Community in Frankfurt jetzt gerade ihr Treffen hatte mit der Planung und auch geschrieben hat, dass sie das Jahresthema in ihren Treffen aufgreifen.
Genau. Also diese Eigenaktivität der Community ist etwas, was mich total freut. Wir haben im letzten Jahr 1 von den 3 großen Corporate Learning Communities, Learning Camps gehabt, das von der Schweizer CLC organisiert wurde. Und das ist was, wo ich denke, ja, so funktioniert Community, dass wir zwar in der Community ein Kernteam haben, was jetzt auch im Dezember wieder zusammengesessen hat. Da ist zum Beispiel auch der Simon dabei und noch so 5 andere innovative Bildungsdenker, die sich so ein bisschen dafür verantwortlich fühlen, dass so ein paar Impulse in die Community kommen. Aber die Hauptorganisation macht die Community selber und das passiert immer mehr und das freut mich eigentlich, dass wir da nicht diejenigen sind, die jetzt die ganze Organisationsarbeit machen müssen, sondern ganz im Gegenteil. Wir finden immer jede Menge Leute, die sagen, oh ja, ich würde gerne mitorganisieren, denn ich lerne auch dabei. Also zum Beispiel die Barcamps haben Orga-Teams und es ist jedes Mal so, dass so aufgerufen wird, wer will noch im Orga-Team mitmachen und dann melden sich etliche, die sagen, ja, ich habe es schon mal woanders gemacht, aber ich will es nochmal bei euch machen oder ja. Andere, ich habe es noch nie gemacht und will es dabei lernen. Und wir haben jetzt auch wieder so ein schönes Beispiel. Das Kernteam hatte zum Beispiel festgestellt, wir sind ja eine so große Community und da kommen permanent neue Leute dazu. Und wer da neu dazukommt, der tut sich ein bisschen schwer, den Überblick zu kriegen. Wo kann ich da eigentlich hingehen? Was passiert da eigentlich? Was machen die? Und was ist da schon geschehen? Was gibt's an Material, auf das ich schon zurückgreifen kann? Und deshalb haben wir gesagt, na ja, vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn wir mal so ein Onboarding-Prozess machen. Und jetzt im Januar gab es einen Aufruf, wer will denn mitmachen in so einem Team, das so einen Onboarding-Prozess einfach mal gestaltet, sodass wir neuen Mitarbeitern einfach was anbieten können, wie sie sich da so ein bisschen reinarbeiten können in diese Community. Es haben sich sofort 19 Menschen gefunden, die gesagt haben, ich will da mitmachen. Mhm. Und für uns interessant, da sind so ein paar dabei, die gesagt haben, ja, ich habe das jetzt auch in meinem Unternehmen gemacht, ich kann die Erfahrung mit einbringen, denn gerade dieses Online-Onboarding ist ja etwas, was jetzt in vielen Unternehmen ein großes Thema ist. Wenn man sich nicht so richtig sehen kann, muss man es irgendwie online schaffen. Und die Hälfte von denen, die dabei waren, sind aber noch kein Jahr dabei. Also die haben gesagt, naja, für mich ist das auch eine gute Gelegenheit, einfach mal auf die Art und Weise persönlich noch tiefer reinzukommen, aber ich will mich gleich hier engagieren. Also wenn sich Leute, die uns noch gar nicht so lange kennen, dazu bereit erklären, auch gleich Arbeit für uns zu übernehmen, dann ist es ein sehr schönes Zeichen, dass wir offensichtlich auch bei denen schon einen Ruf haben, es lohnt sich, sich hier zu engagieren. Ja, und unsere Idee ist irgendwann, immer mehr solcher Aufgaben aus der Community auszuschreiben, ganz bewusst so als Herausforderungen, die Leute annehmen können, um damit ihre Kompetenz zu entwickeln. Denn wir haben ja sonst bei allen unseren Weiterbildungsmaßnahmen immer das Problem, dass wir eigentlich davon ausgehen, wir vermitteln das Wissen, dass jemand etwas tun kann. Und wir entlassen sie, ich sag's mal so ein bisschen plakativ, mit der Idee, jetzt wissen die, wie es geht. Aber das Wissen, wie es geht, heißt noch nicht, es auch zu tun. Und um Kompetenz zu entwickeln, muss ich es mal getan haben. Und wir suchen also jetzt immer mehr Herausforderungen, die Leute annehmen können, um damit sagen zu können, ich habe es auch wirklich getan, also ich habe die Kompetenz und kann die damit beweisen. Also das ist auch was wir dieses Jahr noch ein bisschen vorantreiben wollen, Kompetenzentwicklung durch Übernahme von einzelnen Aufgaben.
Ja, und ich glaube, das ist auch in einer Community vielleicht sogar noch wichtiger als in einem Unternehmen, weil im Unternehmen bin ich ja erstmal, ich bin der Abteilung zugeordnet, ich habe eine Rolle, ich habe Aufgaben, ich bin in Prozessen aktiv, ich habe Projekte. Also das hat man in der Community erstmal nicht und da fällt natürlich das Onboarding viel schwerer, ne? Überhaupt zu erkennen, was überhaupt in so einer Community an Aktivitäten läuft, wer was macht. Und ich glaube, da ist es ziemlich hilfreich, wenn man da auch den Onboarding-Prozess ein bisschen stärker systematisiert.
Ja, und es läuft ganz gut. Die haben sich jetzt zweimal getroffen. Heute Morgen war das zweite Treffen online des Teams und ich war ganz fasziniert, was die in der letzten Woche zusammengebracht haben. Ja, wir treffen uns jede Woche jetzt, um einfach uns kurz abzustimmen, denn bei uns gibt es immer so eine Grundregel. Wir teilen die Aufgaben vorher auf. Also in diesem Team gibt es so die Aufteilung, sind 5 Wochen, die wir uns vorstellen und kleine Teams machen dann jeweils eine Woche fertig. Und jeder darf handeln, ohne die anderen zu fragen, soll sogar handeln, ohne die anderen zu fragen. Denn wenn man jedes Mal mit allen alles diskutieren will, vervielfacht man den Arbeitsaufwand und besser wird's in der Regel dadurch nicht. So, und deshalb ist wichtig, dass wenn die Leute einfach handeln dürfen, dass man sich dann abstimmt, dass man dann sagt, wir haben Folgendes gemacht, damit die anderen wissen, was da schon geschehen ist und worauf sie aufsetzen können, beziehungsweise auch manchmal sagen, hey, und das machen wir sonst doppelt, vielleicht sprechen wir uns da ab oder so, ja. Sodass man da so ein bisschen immer wieder drauf guckt, wo sind wir insgesamt in dem ganzen Prozess, aber nicht immer alles abstimmen zu müssen. Und das geht ganz gut, das machen wir in allen unseren Orga-Teams so.
Sehr gut.
Ja, vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Also dieses Jahr wird es 2 große Barcamps geben, 1 im Frühjahr, 1 im Herbst und eben das eben angekündigte von der österreichischen Corporate Learning Community. Das Frühjahrscamp hat einen Termin schon, das ist schon ziemlich bald, das ist am 4. März. Und das Camp von der österreichischen Community hat auch schon einen Termin. Das ist vom 9. bis zum 16.04. Vielleicht gleich früher das Camp, diesmal nur einen Tag. Wir haben gesehen, wenn das andere schon bald danach kommt, dann macht es vielleicht, probieren wir es einfach mal mit einem Tag plus Abendevent an dem Abend des Barcamps. Wir wollen es einfach mal probieren. Online hat man da ja mehr Möglichkeiten, als wir es in der Präsenz haben. In der Präsenz müssen wir immer alles so machen, dass es so komprimiert ist, dass wenn die Leute noch da sind, es passiert. Hier kann man sagen, der Abendevent kann trotzdem stattfinden. Die Leute müssen nicht abreisen. Das kann man eigentlich beliebig machen. So, und das CLC, was Österreich plant, ist auch was ganz Besonderes. Das ist ein Camp, wo es darum geht, einfach mal die Vorteile von online auszureizen. Also wenn wir, es eben schon so ein bisschen angedeutet, wenn wir in der Präsenz zusammen sind, dann können wir nur synchron etwas machen. Wir müssen alles gemeinsam irgendwie machen, weil dafür sind die Leute angereist. Wenn wir online sind, dann können wir zwischen synchron und asynchron abwechseln. Und die haben jetzt gesagt, naja, lass uns doch mal ein Barcamp asynchron denken. Also ein Barcamp muss zwar auch irgendwie eine zeitliche Begrenzung haben, muss irgendwann Anfang und Ende haben, aber die haben gesagt, jetzt nehmen wir uns mal eine Woche vor, von Freitag bis Freitag. Und dann lassen wir es mal offen, wann irgendwelche Sessions stattfinden. Das können die Sessiongeber einfach selber festlegen, ob die früh morgens oder abends oder nachmittags oder vormittags stattfindet. Mhm. Und möglicherweise wird ja auch ein bisschen mehr draus, dass es da Sessions gibt, die fangen synchron an, dann gehen sie asynchron weiter und enden wieder synchron. Also da ist alles offen, da ist alles möglich und ich bin ganz fasziniert, dass die Schweizer Corporate Learning die Österreicher Corporate Learning Community sich so ein Experiment einfach mal vornimmt und der gesamten Community anbietet, macht mal mit, wir sind mal gespannt, was bei rauskommt.
Kann man dann formattechnisch überlegen, ob es ein Mini-MOOC oder ein Maxi-Barcamp ist?
Ja, genau. Genau. Aber man merkt schon, sowas könnte man in der Präsenz nicht machen. Ne?
Ja.
Das kann man jetzt nur online ausprobieren. Und das ist auch eins der Punkte, die wir im letzten Jahr gelernt haben. Ganz viele Leute haben so ihre Vorurteile für Online-Learnings gehabt und sind so da rangegangen, naja, es ist der schlechte Ersatz für die Präsenz. Wir haben immer mehr gemerkt, da gibt's einige Vorteile, die wir in der Präsenz gar nicht realisieren können. Und deshalb im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, wird eben in der Corporate Learning Community noch ganz viel online stattfinden. Einerseits natürlich auch wegen der Pandemie, aber andererseits auch, weil wir noch lange nicht alles entdeckt haben, was so an Vorteilen für Online-Lernen so grundsätzlich möglich ist.
Genau. Und ein Thema, was jetzt so ganz neu aufgepoppt ist, ist das Thema Audio. Audio ist ja so eine Geschichte, wenn man die ARD/ZDF-Online-Studie anschaut, was über die Jahre so kontinuierlich am Wachsen ist. Also das macht nie große Sprünge, aber schrumpft auch nicht, sondern wird so Stück für Stück größer. Und jetzt gab es ja vor, je nachdem wann der Podcast gehört wird, also so Anfang Januar ist der große Clubhouse-Hype losgegangen hier in Deutschland. Clubhouse ist so eine App, die aus dem Silicon Valley kommt. Ich glaube, im März 2020 ist die gestartet. März, Mai, sowas ungefähr. Und ist im Prinzip eine Audio-Chat-App oder ein audio-soziales Netzwerk. Ich weiß gar nicht, ob es dafür schon einen Begriff gibt, für was diese App ist. Im Kern funktioniert es so, dass man im Moment zumindest nur teilnehmen kann, wenn man eingeladen wird. Also es ist so ein Invite-Only-Prinzip. Und es funktioniert auch aktuell nur auf iPhones oder iOS, iPad geht auch. Aber eben, es gibt keine Desktop-App und es gibt keine Android-Version bisher. Wenn man dann eine Einladung hat, dann kann man dort so ein Profil ausfüllen. Das ist ein bisschen umfangreicher als bei Twitter, aber gar nicht viel mehr. Also man hat ein Bild und man hat ein bisschen Beschreibungstext. Man kann seinen Twitter-Nicknamen hinterlegen und wenn man hat, Instagram. Und dann kann man sogenannte Räume aufmachen. Raum einen Titel geben und eine kleine Kurzbeschreibung geben, eine Uhrzeit natürlich. Und zu der Uhrzeit kann man sozusagen dann den Raum betreten und kann sich gegenseitig hören per Audio. Es gibt so eine drei Rollen quasi. Es gibt den Moderator, also das ist erstmal der den Raum initial angelegt hat. Der kann auch weitere Leute in dem Raum zum Moderator machen. Wenn er das nicht macht, hört man sozusagen erstmal nur ihn. Dann kann der Moderator Leute aus dem Publikum zu Speakern machen. Also das heißt, die können dann mitreden, können auf die Bühne kommen und es gibt das Publikum, nur die drei. Und das kann erstmal nur zuhören. Publikum hört man sich nicht untereinander. Und so kann man das eigentlich erstmal sehen wie so ein großer Tisch im Kaffeehaus oder wie eine große Panel-Diskussion mit sehr guter Audioqualität. Also Clubhouse setzt auf einem Framework auf, das heißt Agora.io, was quasi so ein Backend ist für so Video- und Audio-Chat-Systeme und hat eben erstmal per se sehr hohe Audioqualität und bietet aber überhaupt keine andere Chat- oder Präsentationsmöglichkeit. Also es gibt keinen Text-Chat, es gibt kein Videobild, keine Webcam, es gibt kein Screensharing, es gibt nur Audio. Na, und da könnte man sich jetzt erstmal denken, was ist denn das für ein komischer Ansatz? Aber als jemand, der sehr audioaffin ist, fand ich das natürlich sofort spannend und muss sagen, in der Zeit, seit Clubhouse gestartet ist, war, wenn ich versuche Mittag eben draußen immer eine Stunde spazieren zu gehen oder so und höre da typischerweise Podcasts. In der letzten Woche habe ich eigentlich fast nichts anderes gehört als Clubhouse. Und da waren auch extrem spannende Sachen dabei, angefangen bei Medienhäuser. Kai Diekmann zum Beispiel hat eine Session gemacht, da war dann Sigmar Gabriel drin und Thomas Gottschalk war auf der Bühne. Aber auch so Erfahrungsaustauschrunden zu Rollen oder der Inauguration Day, die haben quasi im Fernsehen die Amtseinführung von Biden angeguckt und haben das kommentiert. Heute Mittag war ich in der Session drin, wo jeder so seine besten Weblogs empfehlen konnte. Es gibt Sessions zu Audioqualität auf Clubhouse, also da kann man dann mal sein Mikrofon testen und ob die AirPods gut klingen, Klammer auf, tun sie nicht, Klammer zu. Also eine riesengroße Menge von Formaten und das finde ich ganz spannend, weil das gerade jetzt in der Pandemiezeit so diese Lücke füllt. Das sind Gespräche, die man vielleicht typischerweise vielleicht mit Kollegen beim Mittagessen oder beim Spaziergang besprochen hätte, aber eben auch die in so einem Barcamp, wo jetzt nicht jemand Folien zeigen muss oder irgendwas auf dem Beamer präsentieren muss, halt 1:1 auch da stattfinden konnten. Und deswegen finde ich sowas wie Clubhouse ein extrem spannendes Medium, auch fürs Corporate Learning.
Ja, ich bin auch ganz dankbar, dass du da so tief eingestiegen bist. Ich konnte gar nicht in Clubhouse irgendwie rein, weil ich kein Apple-Nutzer bin.
Es gab ja gleich auf eBay, also auf eBay wurden Invites verkauft, da konnte man sich für 15 bis 30 Euro Invites kaufen und es gab, fand ich ganz lustig, ein Clubhouse Starter Kit für Android-Nutzer und das Starter Kit war ein iPhone 7.
Ja, genau. Aber Simon ist ja sowieso jemand, der sich mit Audio schon seit langer Zeit beschäftigt, habe ich vorhin ja schon angedeutet und eigentlich treibt er uns immer so ein bisschen an, das Thema Audio weiter voranzutreiben und deshalb freue ich mich auch, du hast jetzt auch eine Initiative ergriffen, mal einen Audio-Barcamp zu starten. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen.
Ja, das ist so eine Idee, die jetzt lange schon in der Mottenkiste war, mal ein Barcamp zu machen, wo man quasi Räume nur über Audio abbildet und mit dem Hype um Clubhouse dachte ich mir, das kann man jetzt mal aus der Mottenkiste rausholen. Kommt vielleicht noch dazu für den Chaos Communication Kongress, der ja auch virtuell stattgefunden hat, der RC3, da lief die ganze Orga über einen Audio-Chat-Server mit Pads zusammen. Da war eigentlich ziemlich begeistert von der Qualität, vor allen Dingen waren wir ja letztes Jahr hauptsächlich in so Teams, Zoom, WebEx, was auch immer, Videokonferenzen rumgehangen war und da die Audioqualität ja in der Regel gruselig ist, zum Teil, weil die sehr kleine Bandbreiten haben, also meist geht der Audio nur mit 7 Kilohertz Bandbreite drüber. Natürlich haben die Leute dort dann tendenziell auch eher so recht günstige Büro-Headsets. Na, und die Orga lief eben über einen Mumble-Server. Mumble ist so, kommt eigentlich aus dem Gaming-Bereich. Ne? Die Spieler, die online zusammenspielen, die schließen sich audiotechnisch in der Regel entweder über Teamspeak oder Discord oder Mumble zusammen. Und Mumble ist eben ein System, wo man einen kleinen Server betreibt und dann hat man eben für den Desktop Clients oder auch vom Smartphone aus kann man sich drauf verbinden und hat dann 60 Kilobit Opus-enkodierte Verbindungen, was viel Fremdwörter oder viel Abkürzungen, aber für eine sehr gute Audioqualität steht. Na, und da war der Gedanke quasi, so ein Barcamp zu machen, wo man sagt, so Session-Pitch, Session-Vorstellung findet alles auf dem Plenum statt. Dann gibt es Breakout-Räume, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass jeder sich so einen eigenen Raum anlegen kann, wo man über eigene Themen sprechen kann. All das kann man mit Mumble abbilden. Und da dachte ich mir, naja, jetzt so ein Mumble-Server hat man eh die ganze Zeit schon für Audiokonferenzen in den Projekten. Ich wusste aber nicht, ob der sozusagen so eine große Menge Leute aushält. Und haben jetzt einfach einen Lasttest mal gemacht, um das auszuprobieren. Hatten eingeladen, da waren so Mitte 40 Leute dabei und da konnte man quasi absehen, dass man da durchaus so ein Barcamp mit 100, 150 Leuten drauf machen kann. Und war auch vom Feedback sehr gut. Also klar gab es die eine oder andere technische Schwierigkeit noch oder dadurch, dass Leute dieses Tool nicht kannten, wussten sie nicht genau, wie sie sich da bewegen sollen. Aber ich denke, das kann man alles ganz gut abfangen. Und so wollen wir jetzt am 29. April quasi das erste Audio-Only-Barcamp machen und so ein bisschen selbstreferenziell auch zum Thema Audio in Organisationen. Also da soll es halt genau dann darum gehen, welche Rolle spielt das Medium Audio im Kontext von Wissen und Lernen in Organisationen. Und du warst ja auch dabei, das würde mich interessieren, so aus deiner Perspektive, wie du das so wahrgenommen hast. Du kennst ja Barcamps sehr gut, hast ja mittlerweile auch eine gewisse Audio-Affinität. Was war da so dein Eindruck?
Ja, also mich hat sehr fasziniert, dass es dort eine sehr hohe Qualität gab, wenn die Sender jeweils ein gutes Mikrofon hatten. Und diese Einschränkung muss man machen. Wir haben also alles erlebt von wirklich grottenschlecht bis total klar. Und wenn man das mal so im Unterschied erlebt, dann merkt man, wie viel entspannter das Zuhören bei Leuten ist, die eine saubere Tonübertragung bieten. Und das hat mir dann nochmal so wirklich klar gemacht, wie wichtig ist, dass wir Profis auch in Video-Sessions uns wirklich mehr um das Thema Audio kümmern müssen. Denn wer so Raumhall hat oder so ein bisschen Echo produziert und so, das macht's alles so wahnsinnig anstrengend, da zuzuhören. Und da wir jetzt viel online und lange Zeit online unterwegs sind, ist es einfach ganz wichtig, dort die Entspannung einkehren zu lassen, indem wir einfach das, was an ihr gesprochen wird, auch wirklich sauber übertragen, auch um so diese vielen Nebentöne mit rüberzubringen. Desto mehr ich die Bandbreite einschränke, desto weniger kriege ich mit, ob jemand da nochmal die Stimme angehoben hat oder nicht und so. Also es ist so, als wenn man wirklich dem gegenübersteht. Ist vielleicht besser sogar, als wenn man jemandem gegenübersteht, weil man an seinen Lippen direkt hängt.
Genau, ja, so. Ist sehr nah dran.
Das ist was, wo ich denke, da können wir noch ganz viel zulegen. Da ist noch Luft nach oben. Und jetzt Barcamp, ja, ich träume sowieso immer von Barcamps, die keine Folien zeigen. Und das wäre ja dann praktisch so ein absolutes Muss. Hier müssen jetzt alle nur über den Gesprächsfaden miteinander kommunizieren. Und ich bin ganz gespannt, wie das funktioniert. Das Schöne war auch, wir haben es extra probiert. Es können auch mehrere gleichzeitig reden. Das ist zwar fürs Zuhören immer ein bisschen schwierig, aber in der Echtsituation reden ja auch manchmal zwei oder drei zur gleichen Zeit und trotzdem, das ist ein Signal. Man kann es wahrnehmen. Während bei diesen ganzen Videosystemen ja eigentlich immer nur der lauteste unterstützt wird und der andere wird praktisch weggedrückt. Ne?
So, ja, das Problem, genau. Das Problem mit den Videokonferenzen ist ja immer, die müssen davon ausgehen, ne? Angefangen bei Skype, was ja so ein sehr früher Kandidat war, dass Leute, die sich mit Audio überhaupt nicht auskennen, teilnehmen und die trotzdem einigermaßen sinnvoll das benutzen müssen. Und gar nicht auskennen heißt in der Regel, man stellt einfach sein iPad oder sein Laptop auf den Tisch, der Ton plärrt aus dem Lautsprecher raus und das Mikro ist einfach das vom Notebook. Und das heißt, die müssen halt sehr aggressiv Echo- und Rückkopplungsunterdrückung machen. Und haben da halt in der Regel einen Mechanismus, der dazu führt, dass sie detektieren, wer sind die ein oder zwei Sprecherinnen, die gerade aktiv sind und alle anderen werden stumm geschaltet. Und das macht das Gespräch eben oft anstrengend, weil in einem großen Raum eine Barcamp-Session, die interaktiv ist, da sprechen halt viele gleichzeitig. Und so ein System wie Mumble unterstützt es eben, da können viele gleichzeitig sprechen. Dafür ist aber in der Regel auch sowas wie Echo-Rückkopplungsunterdrückung ausgeschaltet und das heißt, man hört sofort, wenn irgendjemand einfach nur sein iPad oder sein Rechner im Raum stehen hat und eben genau Mikrofon und Lautsprecher in einem Raum. Das müssen die Leute lernen, sozusagen ihr eigenes Audio, Profis für ihr eigenes Audio auch zu werden oder zumindest eine Skillstufe weiterzukommen.
Ja. Genau. Und das passt auch zu dem, wo wir uns auch schon eine Weile mit beschäftigen. Simon hat ja ganz früh schon in diesem Sendegate da auch mitgemacht und das hat mich dann auch irgendwann da reingebracht. Und Sendegate ist so die Community für die Podcaster. Und dort tauscht man sich aus zu technischen Fragen, aber auch zu inhaltlichen Fragen. Und da gibt es einen, so einen Urgestein, den Ralf Stockmann, der hat schon vor Jahren mal angefangen, darüber nachzudenken, wie können wir denn eine günstigere Alternative für dieses Flaggschiff DT-297 heißt es. Es ist ein Headset von Beyer Dynamic, was wirklich eine edle Qualität liefert, kostet leider auch 300 Euro. Wie können wir denn günstigere Alternativen fürs Podcasten da nutzen? Und der hat jetzt wieder einen neuen Anstoß gegeben und hat gesagt, schaut doch mal in die Gamer-Szene. Und in der Gamer-Szene legt man offensichtlich Wert auf gutes Audio. Mumble kommt ja auch von da. Und der hat dort ein Mikrofon entdeckt, was man anstecken kann. Und dieses Mikrofon kostet nur 33 Euro. Und anstecken muss man sich so vorstellen, es gibt Kopfhörer, die haben eine kleine Klinkenbuchse in der Ohrmuschel, um das Kopfhörerkabel dort reinzustecken. Und dieses Mikrofon nutzt praktisch diesen Klinkenstecker und ersetzt das Kopfhörerkabel und schleift das Mikrofon mit ein. Das Mikrofon ist aber an dem Stecker fest montiert und hat so einen Arm nach vorne, sodass es neben dem Mund wieder rauskommt. Und dieses Mikrofon hat eine so edle Qualität, dass ich meine, es ist praktisch gleichwertig mit dem teuren Mikrofon, was an dem 300-Euro-Headset mit dran ist. Und jetzt ging es halt darum, jetzt muss man Kopfhörer finden, die auch günstig sind, aber diesen Stecker da haben. Und ich habe da jetzt in der letzten Zeit einfach ein bisschen probiert mit verschiedenen Kopfhörern, die noch den Stecker haben. Noch deshalb, weil immer mehr Kopfhörer mit Bluetooth betrieben werden und die brauchen dann gar kein Kabel mehr.
Und Bluetooth ist ganz schrecklich für Audioqualität, ne? Also wenn man, ich sag mal, wenn ich versuche, hochqualitativ aufzunehmen, ist das immer mit Kabel und nie mit Bluetooth.
Ja, so und da bin ich jetzt auch so ein bisschen hinterher, dass wir das auch in der Community so ein bisschen verbreiten, denn ich glaube, wir Profis, habe ich vorhin glaube ich schon mal gesagt, müssen auch in Videokonferenzen einen guten Ton abgeben. Und guten Ton abgeben heißt mal bewusst auch auf die ganzen Bürokopfhörer und Büroheadsets zu verzichten, die alle dieses Noise Cancelling und Echo-Unterdrückung und sowas alles mit haben, denn das schränkt jedes Mal immer auch den Sprachumfang mit ein. Und deshalb müssen wir wirklich für einen ruhigen Raum sorgen. Und jetzt sagen einige, ja, aber ich habe ein Mikrofon auf dem Tisch stehen. Ja, das ist ja ganz schön. Dann muss der Raum aber auch einigermaßen schalltot sein. Wenn der Raum dann sehr halt, wie es bei einigen zu hören ist, dann hilft das beste Mikrofon auf dem Tisch nichts. Und gegen sowas alles hilft ein Mikrofon, was halt dicht am Mund ist. Und ich glaube, da können wir noch ein bisschen zulegen und ein bisschen Überzeugung starten. Insbesondere für Mumble und Audio Barcamp ist es dann absolut notwendig, denn da merkt man sehr schnell, wo es Spaß macht zuzuhören und wo nicht.
Ja, da können wir ja auf einem der nächsten Camps, wenn die mal wieder in Präsenz sein sollten, durchaus auch mal so einen kleinen Showroom machen, wo man das Equipment mal mitbringen, wo man auch ein bisschen ausprobieren kann.
Genau.
Ja, ich denke, deutscher Inlandsflug, die 30 Minuten schaffen wir nicht, wir sind knapp über 40. Vielleicht gibt man noch so einen kleinen Ausblick, was vielleicht an Themen noch ansteht.
Ja, also ich habe es vorhin schon mal so angedeutet. Es wäre natürlich ganz schön, wenn wir gerade jetzt die Zeit nutzen, um gute Beispiele für den Ersatz von Präsenzveranstaltungen hier darzustellen. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Und wer uns da einen Tipp geben kann, einfach Simon oder mich ansprechen oder eine E-Mail schreiben oder über die sozialen Netzwerke uns einen kurzen Hinweis geben und dann würden wir das gerne aufgreifen.
Genau. Und wie gesagt, wir nehmen uns vor, das im monatlichen Rhythmus zu machen. Wer sagt, es gibt ein Thema, was wir gern mal besprochen haben würden, auch uns einfach auf sozialen Medien, Twitter, LinkedIn, wo auch immer, einen Ping zukommen lassen und wenn wir da was zu sagen haben oder das Thema passt, können wir das ja auch gern mit aufnehmen. Okay, dann würde ich sagen, Nullnummer unseres Experiments beendet, oder? Und wir hören uns im nächsten Monat wieder.
Ja, wunderbar.
Danke dir, Karl-Heinz. Bis bald. Ciao.
Ciao.